Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind die Achterbahnreisenden mit Folge 35. Es ist ein wenig ungewohnt. Wir sitzen im Shinkansen und die Geräusche hoffentlich übertönen sie nicht alles. Wir reichen das Mikro immer rum, wenn jemand was sagen will, und hoffen, dass das klappt. Wir, das sind der Ralf heute mal wieder dabei.
Hallo.
Der Sven mit dem Mikro in der Hand.
Hallo.
Der Nico.
Hallo.
Der Toni.
Hallo.
Und ich, der Fabian. Wir berichten euch heute von gestern, weil wir gestern Abend nicht mehr gepodcastet haben. Und das war der Tag, in dem wir im Fuji Q Highland waren. Ein durchaus berüchtigter Park. Man hört immer schlimme Dinge über Abfertigung, Warteschlangen und ähnliches. Aber wir können sicherlich übereinstimmend sagen, das stimmt alles überhaupt nicht.
Naja, also naja.
Es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, nicht wahr?
Ich verstehe die Anspielung. Wir haben einen sehr leeren Tag erwischt, möchte ich sagen. Das hat sicherlich geholfen.
Ja, schöne Grüße an Fabian. Wir sind direkt, also erstmal, man kommt da an, wir sind da mit dem Bus hingefahren von Tokio aus direkt. Sehr früh da gewesen auch, also fast eine Stunde, eine Dreiviertelstunde oder so früher, als der Park öffnet. Dann steht man erstmal draußen an, wird dann durch einen Eingangs-Ausgangsshop durchgeleitet in ein Village, was irgendwie französisch sein soll, glaube ich. Ja, da steht ein Eiffelturm rum, ne? Ja. Und kommt dann zu den eigentlichen Kassen, wo sich dann auch schon gewisse Menschen sammelten, aber natürlich keine Disney-Verhältnisse, sondern alles noch recht übersichtlich. Und von dort gingen wir in den Park, und da die Hotelgäste schon drin waren, eine halbe Stunde, gab es halt auch schon ein bisschen Betrieb im Park. Wir sind dann direkt zu Dodondompark gelaufen, um uns da anzustellen. Da war die Station aber noch nicht geöffnet, also man stand erstmal nur so draußen rum. Und irgendwann wurden wir dann reingelassen. Also im Park waren wir dann tatsächlich auch schon ein bisschen früher, nämlich so 10 Minuten zu früh oder so, aber um halb ging es dann in die Station, bis in den Wartebereich. Und dort haben wir dann, wie lange haben wir da gestanden? Weiß es noch jemand?
Ja, eine halbe Stunde, würde ich sagen.
Ja.
Also eine halbe Stunde.
Hätte ich auch gedacht.
Ich muss ein bisschen aufzeigen.
Ja. Ungefähr eine halbe Stunde. Und das, Dodondompa ist eine Beschleunigungs-, ja, Toni?
Bevor man, in diesem Park ist es auch wichtig, man darf seine Eintrittskarte nicht wegschmeißen, weil man muss überall seine Eintrittskarte nochmal vorzeigen, weil es auch Wristbänder gibt. Also nicht wirklich, weil man könnte auch jede Fahrt einzeln bezahlen.
Eben, also das Wristband an sich hat sich zu diesem Park noch nicht rumgesprochen. Das läuft alles über die Eintrittskarte, die aber nicht nochmal gescannt wird, sondern die wollen die nur sehen. Und gucken halt drauf, ob das eine ist, wo nur der Eintritt drauf ist oder alle Fahrattraktionen. Aber man könnte auch einzeln Tickets kaufen. Möchte jemand sagen, was es für eine Achterbahn ist, weil sie ein bisschen besonders ist? Sven vielleicht?
Es ist die abschüssigste Achterbahn der Welt oder so. Eine S&S-Achterbahn mit Druckluftantrieb, also Abschussachterbahn. Nicht die schnellste, aber mit dem intensivsten Abschuss. Also in kürzester Zeit, also die, ja, wie sagt man, die Beschleunigung ist am stärksten.
In weniger.
Ja, man in Kürze durch eins, ja, irgendwas auf irgendwas, am Ende sind es irgendwie über 180 km/h. 1,6 Sekunden auf 180 km/h, bitte Ralf.
Auf dem T-Shirt steht 1,8 Sekunden auf 180.
Ja, das ist jetzt neu. Nach dem letzten Umbau hat man es noch schneller gemacht.
Nein.
Also nicht die Geschwindigkeit?
Nein, vorher waren es 172.
Ja, aber jetzt sind es 180 in 1,56 Sekunden.
Ja, aber das ist doch... Dann ist mein T-Shirt falsch.
Ja.
Nein, ich habe das neue, wo 180 draufsteht.
Ja, das ist... Oder das T-Shirt war vielleicht aufgerundet vorher.
Das könnte sein.
Also ursprünglich waren es 172 km/h in 1,8 Sekunden, jetzt sind es 180 km/h in 1,56 Sekunden. Ein tierischer Unterschied. Diese Änderungen ergaben sich, weil man die Bahn umgebaut hat. Wie war die Bahn denn früher, Nico?
Vorher gab es einen Top-Hat. Ja, aber inzwischen gibt es leider nur den Looping. Was heißt leider? Er fährt sich sehr gut. Und der Top-Hat, weiß nicht, er soll sehr gut gewesen sein.
Also ich hörte davon Leuten anderes, aber...
Also mir wurde vor meiner Japan-Reise mitgeteilt, geil, die beste Achterbahn der Welt. Aber ja, ich halte das so ein bisschen für den Exoten-Bonus an der Stelle. Also die muss vorher schon teilweise auch ein bisschen schwierige Fahreigenschaften gehabt haben und man merkt auch immer noch, dass sie sehr hoppelig fährt. Also das kann man gar nicht so richtig beschreiben. Es ist so, also der Zug hüpft so ein bisschen über die Strecke an einigen Stellen und die Einfahrt in den Looping, kurz davor geht es einmal in so einen richtig bösen Hops, der auch so ein bisschen in den Rücken geht, finde ich.
Ich sagte eher die Bahn hops so. Das Besondere an der Bahn ist ja auch noch, dass sie auf Luftreifen fährt und nicht so auf Hartplastikreifen wie andere.
Genau, also das war eine Firma S&S, waren jetzt gar keine Achterbahnbauer und hatten sich damals wohl überlegt, man nimmt Luftreifen, dann ist das ja sicherlich bequemer. Das Problem, was sie jetzt natürlich haben, also wenn ich nur geradeaus fahre, mag das sein, aber im Moment, da hoppelt sie auch irgendwann schon. Das Problem jetzt bei der Einfahrt in den Looping, was sicherlich damals bei dem Top-Hat genauso war, wenn dann eben druckartiges nach oben geht, dann drücken sich erstmal die Räder zusammen. Und kurz danach, also dann folgt das Ganze, dann gehen sie wieder auseinander und dann, naja, das ist dann eher unangenehm. Und das ist eben bei der Einfahrt in den Looping, das war wohl vorher, also wie man so hört, auf dem Top-Hat durchaus, also sowohl beim Hochfahren als auch dann oben gibt es ja diese Treppe irgendwie Airtime und das entsprechend natürlich dann die Upstop-Wheels, die dann da entsprechend nachgeben. Und das war jetzt eben eine Stelle.
Ich vermute auch, nach Airtime schlägt man ganz anders ein, wenn man auf luftgefüllten Rädern fährt, mit einem Nachhall sozusagen. Also das, ja, könnte, also ich stelle es mir auch schwierig vor. Aber an sich, bei mir hat die Bahn fürchterlich Spaß gemacht, weil also das, was man, weswegen man sie fährt, der Abschuss, ist halt wirklich ein Knaller. Einer dieser schönen intensiven Abschüsse, wie man sie nicht ganz so oft findet, finde ich.
Ja, es ist der Abschuss, ist der Abschuss, ne? Den es so gibt. Möchtest du was sagen? Wir haben einen Beobachter, einen Zuhörer. Der irgendwie kaum an sich halten kann. Genau, aber kurz noch, also das Erlebnis ist eben, man steht dann an, wir standen, also es waren jetzt nicht so viele Leute vor uns, wir standen aber trotzdem natürlich eine ganze Weile. Dann kommt man zur Station, dann wird das Ticket kontrolliert. Dann dann gibt es Schließfächer, dann genau, dann wird einem gezeigt, man muss die Taschen entleeren, man muss die Brille ablegen und alles in diese Schließfächer dort reinlegen. Die Schließfächer sind kostenlos. Man kriegt einen Schlüssel, den man mit einem Band um das Handgelenk legt. Hier wird es gerade sehr laut, deswegen versuche ich mich gerade zu konzentrieren. Gut, dass ich Kopfhörer drin habe. Dann stellt man sich an, dann fährt der Zug ein, also von der Ausstiegs- in die Einstiegsposition. Dann steigt man ein. Inzwischen sind es die neuen S&S-Westen, das heißt diese Schulterbügel mit Weste, die relativ bequem sind. Also ich fand die sehr gut. Ich weiß nicht, ob es vorher Schoßbügel waren oder alte Schulterbügel. Wenn es vorher Schoßbügel waren, war es sicherlich alles nicht so toll. Schulterbügel waren, war es sicherlich nicht so toll. Wie gesagt, das weiß ich aber nicht. Dann, wenn alles fertig ist, ist noch Gurte natürlich anzulegen. Dann fährt man um die Kurve, um die Ecke und dann wird ein Countdown runtergezählt, genau in einem Tunnel. Also das Ganze ist auch aus Lärmschutzgründen eingetunnelt, denn es ist tierisch laut. Weil es eben mit Luftdruck arbeitet, kommt natürlich auch entsprechend Radau raus. Jetzt fährt er noch. Wir halten gerade, aber neben uns fährt ein, weiß nicht, 250 km/h Shinkansen durch. Die haben hier so eigene... Die haben so eigene Schnellfahrspuren, das ist alles interessant. Genau, dann wird man mit ähnlicher Geschwindigkeit aus der Station da oder aus dem Abschlussbereich rauskatapultiert. Es gibt, wie gesagt, einen Countdown und dann das macht sich so eine gewisse Anspannung breit, was jetzt kommt. Aber ich fand den Abschuss nicht unangenehm. Also ich hörte vorher irgendwie einen Tritt in den Rücken, ging mir nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Nö, war alles bestens. Nur ist es ziemlich laut in der Abschlussposition. nicht nur von dem, was da technisch passiert, sondern auch von der Musik und Countdown, der eingespielt wird.
Naja, man soll schon mal daran gewöhnt werden, das ist nicht so ein Schreck.
Also ich habe tatsächlich während des Countdowns dann wirklich tief Luft geholt, weil ich Angst hatte, was passieren mag, und ich wollte mir Lungenvolumen fürs Schreien vorhalten. War jetzt nicht schlecht, dass ich das gemacht habe, aber es war jetzt auch nicht die Hölle. Also es war okay. Wirklich, man konnte das gut machen. Allerdings sollte man es nicht tun, wenn man über 65 ist, weil dann ist es verboten, in diesem Park generell Achterbahn zu fahren.
Auch die Kinderachterbahn im Thomasland nachher, ich weiß es nicht, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber die ganzen extremen Attraktionen, die wir jetzt gleich der Reihe nach abfrühstücken, sind genau viel zu gefährlich. Ralf, was passiert denn jetzt nach dem Abschuss?
Wir schießen aus dem Tunnel hinaus in einen bunt beleuchteten Tunnel. Ne? Ja, nach unten. Ganz witzig.
Es gibt Airtime an der Stelle, oder?
Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber bestimmt. Und dann fahren wir in eine ganz große, über 180-Grad-Kurve in den neuen Looping.
Das Ballett hier gerade, es wird irgendwie vorgespielt, wie der Fahrtablauf ist von allen anderen. Jetzt wird sich halt nicht mehr selber daran erinnern. Wie geht's weiter?
Achso, nach dem Looping?
Ja, was? Wie ist der Looping?
Groß und nachts mit Feuereffekt. Und da gibt es eine Eilmeldung.
Also während der Einfahrt wirken schon ganz schön starke Gehkräfte auf jeden Fall im Looping.
Und dieser Dot, wenn man durchschlägt auf die Felge.
Und ich finde, oben hängt man ziemlich. Also man fährt oben recht langsam.
Zur Sicherheit haben sie an der höchsten Stelle auch noch ein Reibrad installiert, sodass sie, wenn man mal hängen bleibt, wahrscheinlich, dass man da weggeschoben werden kann.
Ja, und dann, wenn man dann wieder unten ist, dann kommt eine leichte Linkskurve, dann fährt man wieder ein Stück aufwärts und fährt in die Schlussbremse mit einem kleinen Hopser. Aber man fährt ganz schön langsam schon mittlerweile, trotz kurzer Strecke.
Ja, also relativ im Vergleich zum Abschuss, aber ja. Also langsam würde ich es jetzt nicht nennen. Was passiert dann?
Dann werden wir hoppelnd gebremst.
Und auch sehr laut.
Ja.
Finde ich persönlich. Also ich fand schon, diese klassischen Holzachterbahnbremsen, war irgendwie mal so volle Möhre reinknallt. Aber ist dann die Fahrt zu Ende.
Das war übrigens kein Geräusch vom Zug, das war Sven.
Ja, so klingt das doch. Was passiert nach dieser Bremse? Ist dann die Fahrt vorbei?
Nein, dann machen wir noch eine Ausschaufahrt. Und zwar mit einer Linkskurve, einer recht langen Gerade und dann wieder eine 180-Grad-Rechtskurve. Und schon sind wir wieder am Bahnhof.
Stark. Und da ist dann nochmal eine Radaubremse.
Dann stehen wir. Dann bleiben wir stehen und dann fahren wir nochmal in die Station. So. Jetzt sind wir endlich da.
Erst bleiben wir stehen, länger, weil vorne natürlich die Abfertigung nicht. Nee, es gab eine Ausstiegsposition.
Und wir hatten es auch, haben wir es nicht sogar erlebt, dass wir mehr oder weniger bis zur Ausstiegsposition wirklich durchfahren konnten? Ja, ne?
Ja, bei Zweizugbetrieb geht das.
Ja.
Das war bei unserer Wiederholungsfahrt. Da war der andere Zug schon abgefertigt und schon auch wieder auf der Strecke unterwegs.
So war es, genau. Ja.
Die können also richtig schnell, wenn sie wollen.
Vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Fahrgästen.
Vielleicht war da auch kurz vor Feierabend? Nee.
War noch nicht. Aber die Fahrgäste sind natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig einfach. Dann sitzen sie schon, dann fällt ihnen ein, sie haben noch was vergessen, was sie lockern muss und so. Also man kann einen Teil der Schuld am Personal suchen, aber ein Teil der Schuld liegt sicherlich auch an den Fahrgästen und der Hysterie um Packungen, Taschentücher. Der Schaffner hat gerade ein bisschen komisch geguckt. Hysterie um die Taschentücher, die man in der Hosentasche haben könnte. Da sind sie ja sehr eigen hier.
Ich glaube, er wundert sich, dass wir die Sitze umgedreht haben. Primär ist es wahrscheinlich nicht so häufig.
Aber es wurde so beworben.
Ja, aber häufig ist es vielleicht trotzdem nicht.
Häufig vielleicht nicht, ja gut. Egal. Ja, und das war dann die Fahrt auf Dodondompa. Hieß die eigentlich schon immer so oder haben sie ein Do dazu gemacht?
Nein, die hieß Dodompa und wurde jetzt zum Umbau Dodondompa.
Sag ich ja, also ein Do dazu, okay.
Dodo.
Toni,
mal.
Ja, dann ist die Fahrt zu Ende und dann kommt man natürlich eine Treppe runter und da hat man gleich 3 Fotos von seiner Fahrt zur Auswahl. Ich wiederhole, 3 verschiedene.
Welche?
Weiß ich nicht.
Welche Position? Wo geschossen?
Achso, Abschuss, nach dem Looping und nochmal irgendwo auf der Strecke.
Am Ende, glaube ich, oder? Also,
keine Ahnung, ich habe drauf gehabt.
Ich habe mich gefragt, aber es hat wahrscheinlich niemand rausgefunden, ob die nur im Paket verkauft wird oder ob man die auch einzeln kriegen kann. Aber gut.
So Fotos tangieren mich so wenig, deswegen kann ich das nicht.
Man sah halt, also gerade das Abschlussfoto war schon ein bisschen lustig. So, dann sind wir von da weitergelatscht zum Expresspass-Schalter, um diverse Expresspässe zu holen, weil es war dann doch nicht ganz so leer und die Wartezeiten tüdeln sich so bei 60, 70, 80, 90 Minuten ein.
Also eine halbe Stunde nach Öffnung waren bei den meisten Achterbahnen schon die 60, also direkt hier nebenan. Bei Takabisha hingen, glaube ich, schon 60 oder 80.
80.
Und da dachten wir, man könnte doch mal.
Ja. Es gibt dort nämlich Einzelexpresspässe, die einem ein Stundenfenster eine kurze Wartezeit garantieren. Auf dem Zettel steht maximal 30 Minuten, in Wirklichkeit gar nicht.
Bei Janaika haben wir schon, war das insgesamt schon so, also für die zweite, für den zweiten Zug sozusagen. Also wir kamen da zu 8 in den Eingang und wurden aufgeteilt und deswegen sind wir in 2 getrennten Zügen gefahren und da kommen wir später zu, wie da die Abfertigung ist.
Gut, ja, aber das ist dann auch wirklich die Ausnahme. Ansonsten wurde man wirklich relativ schnell rangelassen. Einzige interessante Sache ist, wir haben es nie erlebt, in die erste Reihe zu kommen. Es könnte sein, dass sie die erste Reihe tatsächlich für die Ansteher reservieren. Was bei einer zweireihigen Bahn dann schon ein bisschen doof ist, aber egal.
Bei Fujiyama fand ich das ganz gut, dass wir nach hinten geschickt wurden.
Ja, aber und nach der Bahn haben wir uns schon aufgeteilt eigentlich direkt?
Also man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dieses mit den 30 Minuten ist natürlich auch sicherlich auch für vollere Tage, wenn sie dann, oder es kann natürlich auch sein, eben die Leute kriegen alle ein Zeitfenster von einer Stunde, wenn alle am Anfang da stehen, dann kommt man eben nicht direkt dran, sondern die nehmen auch immer nur einen Teil rein. Wie gesagt, bei uns kamen wir zu 8 und wurden schon auf 2 Züge aufgeteilt. Deswegen sicherlich als Warnung sozusagen dabei. Wir haben uns nicht aufgeteilt.
Sondern?
Genau, gleich neben diesem Ticketcenter ist nämlich die Mad Maus. Und wir waren den Mausen. Das ist eine etwas andere Maus, als man sie bei uns kennt. Also zumindest ein anderes Layout, sage ich mal. Wesentlich mehr Kurven, ein bisschen. War da auch was Gebänktes mit dabei?
Ja, ein paar Kurven waren gebänkt. So viel weiß ich noch.
Ja. Also prinzipiell hat mir die Fahrt auf dieser Maus sehr gefallen, weil sie mal ein bisschen anders war als das, was man kennt.
Wenn ich mich recht entsinne, saß ich mit Sven zusammen in dem Wagen. Kann das sein? Ich erinnere mich dunkel daran, dass Sven jubilierte, als eine Bremse kam an einer Stelle, was eher ungewöhnlich ist, weil das war halt direkt vor so einer Mausgruppe. Wir hatten schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf und es war dann doch ganz recht, dass wir nicht ganz so schnell gefahren sind an der Stelle.
Also wir wurden immer schneller und dann war dann schon abzusehen, dass die nächste Kurve jetzt... Aber da die Bremse tat ihre Arbeit. Wie war das bei dir, Ralf? Du saßt mit Ralf im Wagen. War es platzmäßig okay?
Ja, war ganz angenehm.
Fabian, wir mussten uns, glaube ich, ein bisschen falten, ne?
Ja, wir hatten ein bisschen Spaß. Aber das kennt man hier inzwischen auch.
Ja, die Schulkinder, die vor uns gefahren, sahen da irgendwie entspannter aus. Das sind Zweisitzerwagen, muss man auch dazu sagen. Das gibt es in Deutschland schon länger nicht mehr. Auf der Wilden Maus Zweisitzerwagen. Es war, ja, es ging aber. Also wir irgendwie, ich glaube, der erste Versuch scheiterte beim Reinsetzen, aber dann mit irgendwie gekreuzten Beinen und so ging das dann auch.
Ja. Was ich auch noch sagen muss, die Wartezeit bei dieser Bahn war noch sehr gering, sage ich mal. Also wir sind sehr schnell dran gekommen.
Wurde zwar im Laufe des Tages länger, aber ich glaube, die wurde auch nicht so ausufernd. Also das war okay die ganze Zeit.
Also wenn wir da vorbeikamen, ich hingeguckt habe, standen da vielleicht mal 20, 30 Leute. Also das ist generell, finde ich, eine Sache in dem Park, dass die wenige Highlight-Bahnen haben, bei denen sich dann auch wirklich alle anstellen. Und aber auch wenig so Mittelbau, wo was Leute abziehen würde. Und deswegen ist eben eine halbe Stunde nach Parkstart irgendwie Parköffnung 80 Minuten da und 5 Minuten waren es vielleicht bei der Maus. Und das ist eine unglaubliche Diskrepanz, was wir auch nachher, also gut, bei der Kinderachterbahn im Thomasland, aber so kleinere Fahrgeschäfte generell waren, also diese ganze Kinderfahrgeschäfte oder sowas, da war ja tote Hose, muss man einfach sagen. Also nix, die haben sich gefreut, wenn einer vorbeikam.
War nur auch in der Woche und Schulzeit und so, also Kinder waren jetzt eh nicht in großen Mengen da, aber ja.
Ja, und dann ging es eigentlich auch, glaube ich, schon weiter mit einer Kinderbahn, den genau. Suspended Coaster, der da, wie wir hinkamen, gerade aufgemacht hat. Der hat ein bisschen später aufgemacht.
Um 10.
Genau, da war schon. Ach, da war es schon, da war es gerade um 10, ja, stimmt. Ja. Genau, die Voyage dans le ciel.
Hat auch einen englischen Titel. Ich weiß gar nicht, warum überall in der Französische steht, aber auf dem Parkplatz stand was Englisches.
An der Bahn steht das so. Also ja. So wie hier, also Französisch.
Ich meine, ich habe.
Das ist. Ist thematisiert nach zwei Hunden. Die Hunde, die auch, wie hießen die denn, die das Dorf da auch betrieben, dieses französische Dorf zwischen Eingangsbereich und Kasse, also dieses, sag mal, dieses Ressortbereich. Wie hießen denn die Hunde, weißt du das noch? Upsi und Tupsi, nee.
Nee, Gérard
und Lisa wurde mir geflüstert.
Ja, diese beiden süßen Comic-Hunde, die ich noch nie gesehen habe vorher, scheinen aber hier interessant, bekannt zu sein. Und die haben seit diesem Jahr eine eigene Achterbahn.
Was?
Ja, vorher war das Great Fluffy Sky Adventure. Und es waren zwei Mäuse, glaube ich. Ja, das sind, ich würde sagen, das sind Mäuse. Ich habe hier mal so ein Foto, das jetzt keiner sieht. Was? Das sind ja von Mäuse.
1A Mäuse.
Ja, das Great Fluffy Sky Adventure.
Luftmäuse.
Eine, ja, wie würdest du diese Bahn beschreiben?
Zum Abhängen.
Ja, also die Gondeln waren sehr eng. Stimmt, ein Mitfahrer hatte ganz schöne Probleme, überhaupt dass er einsteigen kann. Also es gab eine Höhenbegrenzung auf 1,90, ja. Aber wenn man sich ein bisschen kleiner macht, in die Knie geht und nicht so offensichtlich so reinstolziert, dann kann man auf jeden Fall auch mitfahren. Aber man muss halt tatsächlich aufpassen, dass man mit dem Kopf den Kopf nicht so ausstreckt, weil man sonst an die Decke des Wagens stoßen würde.
Genau, das war jemand anders, muss man dazu sagen.
Ja, das war ich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, theoretisch soll man da zu zweit hintereinander sitzen, so wie in einer Mack-Bob-Bahn oder so. Also so, ne, Schoß an. Also auf dem Schoß sitzen sozusagen, zwischen den Beinen des Hinteren, wie auch immer. Aber wir haben es zum größten Teil vorgezogen, alleine zu fahren.
Zwei haben es aber hinbekommen.
Ja, unser Ehepaar, unser zukünftiges. Egal, ja. Und die Bahn ist eine schöne Kinderachterbahn, relativ ruhige Fahrt, mit einer schönen Aussicht, ein bisschen hin und her Kurve.
Man schwingt auch ein bisschen auf jeden Fall.
Also ich habe mir schon Hängeachterbahn gesagt und eben Einzelwagen, wo nominell zwei reinpassen. Man sitzt auf einer Wolke und fliegt über einen Teil des Parks. Ich sag mal, die Wartezeit, die wir hatten, war es sicherlich wert. Nämlich doch, vor uns waren zwei.
Stimmt, zwei, ja. Also, das, also 5 Minuten kann man dafür anstehen. Das ist kein Problem.
Ja, aber also im Vergleich zu so einem Vekoma Family Inverter, die alten, dagegen ist das Gold wert. War ursprünglich, sagt uns natürlich das tolle Internet, ein Flying Coaster, also wo man wohl eben drunter hing. Das haben sie aber im gleichen Jahr, also ist ein bisschen unklar, aber es wurde 2001 eröffnet und im Mai 2001 geschlossen. Für 2 Jahre. Und dann war es das Great Fluffy Sky Adventure. Und naja, das. Bei so Liegesachen braucht man ja immer. Ich sag mal, der Verlauf der Strecke, dass man das auch ordentlich und ruckelfrei hinkriegt, nochmal wichtiger. Und das hat vielleicht nicht so.
Wahrscheinlich habe ich irgendwo Great Fluffy Sky Adventure gelesen und das für den englischen Titel der Bahn gehalten. Das wird sein.
Das ist ja auch richtig gewesen. Bis vor kurzem.
Ja.
Bis 2016.
Ja, dann ging es feucht-fröhlich weiter, sage ich mal vorsichtig. Nebenan steht nämlich direkt das Rafting des Parks, bewacht von zwei großen Winkelkatzen, die nicht winken, also die sind sehr, sehr groß. Die Leute, die da rauskamen, haben uns schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns erwartet. Deswegen haben sich diverse Leute erstmal direkt Regencapes gekauft oder aus Taschen hervorgezaubert. Hersteller weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, Hafema.
Tatsächlich? Ach ja, natürlich, Whirlpool, ja. Ein Hafema-Rafting, wo wir so ein bisschen den Eindruck hatten, man hätte die Einstiege noch etwas erhöht, damit das Wasser da nicht so gut reinschwappen kann, also mit irgendwie, also zugebaut. Man sieht schon direkt, wenn man aus der Station rausrollt, geht es nämlich, das Förderband, was die Boote die Station fördert, geht nicht weiter ins Wasser. Und dann gibt es einfach so Metallrollen, wo das Boot runterrollt und das ist sehr, sehr steil und das Boot taucht direkt gut tief ein. Wir haben uns dann auch klugerweise dazu entschieden, zu viert in die Boote zu gehen.
In Viersitzerboote.
Vier fette Langnasen sitzen also in einem Rafting für schmale Japaner in voller Beladung. Und das Rafting ist tendenziell über weite Strecken auch so eine Wasserrutschenkonstruktion, so wie die Dinger im Hansapark zum Beispiel. Also am Anfang ist halt aufgeständert und nicht so Rafting-mäßig im Gelände integriert, sag ich mal. Sven?
Also vielleicht wäre ein normales Rafting, oder wie man das so in Europa oder den üblichen Heidepark, Europapark, ist ja relativ wenig Höhenunterschied und eben so eine Betonrinne, die durch so ein Gelände führt. Das war hier im zweiten Teil ganz bisschen so, aber im Prinzip nicht nennenswert, sondern mehr wie so ein Spinning Rapid, wie es in Plon steht oder im schönen Ersepark. Also die sind aber üblicherweise mit relativ wenig Wasser und drehen sich relativ viel und haben aber viel Höhenunterschied. Und hier war so eine Mischung. Also ein langes Förderband, eine sehr hohe Starthöhe, so eine aufgeständerte Rinne, aber viel Wasser. Mit so Schussfahrten zwischendrin und die auch so in Grand Platsch endeten, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir kamen oben über die Kuppe vom Lift und dann ging es gleich bergab.
Ja, und da war ich schon soaked. Ich hatte mich dazu entschieden, kein Cape zu tragen. Das war keine gute Idee.
Doch. Du musst dich nicht darum kümmern. Du hast dich geschwitzt darunter.
Wir hatten ja in jedem Boot den einen, der das sich gewagt hat, ohne Cape da reinzusetzen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich war halt auch sofort klatschnass, aber damit habe ich im Grunde auch gerechnet. Und es war jetzt nicht so kalt, dass ich irgendwie gelitten hätte den Tag über. Aber es war halt wirklich völlig irre, was da an Wasser und gar nicht mal forciert. Also es ist einfach passiert, zumindest weite Teile des Wassers, die ins Boot platschen, kamen halt einfach aus der Strecke heraus. Es wurde jetzt nicht durch Wasserfälle gefahren oder so, wie man es sonst so kennt.
Genau, also in USA ist das ja gern so, eben man fährt wirklich einmal durch den Wasserstrahl durch. Das gab es hier gar nicht, das ging auch so. Also es gab so zwei Wasserspritzer oder sowas, aber jetzt nichts Wildes, nichts Entscheidendes. Es war eben einfach, man rutscht so eine Rutsche runter und unten ist ein kleines Staubecken, so ein Zwischenbecken und dann scheint hinter den Mitfahrenden so eine Wasserwelle und dann macht's, naja. Eine Sache noch, du sagtest, wir haben den Leuten, die da ausstiegen, angesehen, so, oder die haben uns vorbereitet, die haben uns nicht vorbereitet. Also weil die ich gesehen habe, die waren zwar nass, aber nicht so wie wir. Und es war auch, wir stiegen ein und so, ja, aber oh, die Schuhe werden ja nass, die kann man ja hochstellen. Man kennt das ja in so Raftingbooten, irgendwo kriegt man immer den Fuß abgestellt. Wir haben es aber, weil diese Mini-Raftingboote von Hafema, wenn man da zu viert drin sitzt, wir haben kaum die Beine unterbekommen. Also es war dann auch nicht so, oh, ich stelle den Fuß hoch, da war einfach nichts. Also wir waren froh, dass die Beine alle drin waren, muss man einfach sagen. Und deswegen standen sie dann auch auf dem Boden und es war so, ja, die erste Welle kam und der erste Schuh war nass. Bei mir hat es ja, also der Außenstehende war deutlich schneller nass als der Innenstehende, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das
war. Das da bei wird mein rechter Fuß dann einfach nasser geworden sein, statt dein linker, nee, rechter.
Hier saß ein genau, Video, ja. Ja, eben der Außenstehende ja, jeweils.
Genau, ne?
Ja. Was passierte noch außer der ersten, also es gab mehrere Abfahrten, es gab einen Strudel. Auch der Strudel, auch am Ende der Abfahrt des Strudels, auch da so nass. Also das gibt es ja häufiger mal. Hafema baut das ja eigentlich in alle seine Raftings ein. Aber so eine Welle habe ich da auch noch nie gesehen.
Es gab noch eine Lautstärkeanzeige. Wir haben ein bisschen geschrien. Aber was die nun tatsächlich verursacht hat, wissen wir nicht. Ob
Fabian hat eine Vermutung.
Auf der Geraden hinter dieser Lautstärkeanzeige gibt es drei Wasserdüsen, die nicht an sind. Wenn man die Lautstärkeanzeige voll zum Ausschlag bringt, gingen sie an. Haben wir nämlich geschafft.
Wer war im zweiten Boot? Du warst im zweiten Boot. Wie war es da? Habt ihr geschrien bei dem Mikrofon?
Wir haben, glaube ich, geschrien, aber ich habe nichts beobachtet, was dann passiert ist.
Wer war denn da noch im Boot?
Aber ich habe da auch nichts irgendwie mitbekommen.
Ist aber auch egal. War ja eh schon alles nass.
Ja, aber also das ist so ein goldenes Mikrofon mit so einer Anzeige und dann eben die füllte sich und...
Also in meinem Regenponcho hatte sich, ich weiß nicht, eine Pfütze von mit ein, zwei Litern Wasser gebildet, die dann da rumstanden.
Also eben im Schoß, ja, genau. Des Ponchos sozusagen. Ja, deswegen durftest du erst als letzter aufstehen. Ja, es gibt auch noch eine Abfahrt, die eine S-Form hat. Die war auch ganz interessant, weil man fährt so los, aber dann kommt natürlich dieser etwas langsame Teil und man denkt so, ach, das zieht ja gar nicht so richtig. Und, aber auch da am Ende war ein Platsch. Aber am eindrucksvollsten fand ich die Welle an der Abfahrt bei dem Strudel, weil das ist einfach, da war, das ist so ein bekanntes Element. Auch da kam, glaube ich, am meisten Wasser rein. Also wir stiegen aus, tropften ab, ich glaube, ich über den Rest des Tages. Also am Ende bei der Janaika-Fahrt waren meine Schuhe noch, also meine Socken noch nass und meine Schuhe auch. Ich habe die kaum wieder anbekommen. Warum? Das erfahrt ihr später. Also warum ich die Schuhe überhaupt aus hatte.
Genau, dann sind wir weitergegangen. Da haben wir uns das erste Mal so ein bisschen unabsichtlich aufgesplittet. Eine kleine Gruppe von uns ist in so einen. Also erstmal haben wir gibt es zwei Gruselattraktionen. Für die erste haben wir uns Tickets kaufen müssen. Die wurde mit 50 Minuten beworben. Da gab es dann Zeittickets, die haben wir uns für später am Tag gekauft. Und dann sind eine kleine Gruppe von uns noch ins andere Gruselhaus reingegangen, was da auf dem Weg lag. Was irgendwie mit 20 Minuten Durchlaufzeit beworben wurde. Nein, Quatsch, stimmt nicht. 15, ja, okay. Oder so, ja, da kann man rein. Da hat ein Mensch einen gewarnt, man dürfe dies und jenes und welches nicht. Und sei sehr, sehr gruselig und so. Und man solle niemanden boxen. Ja, okay. Kriegen wir hin. Hoffen wir. Und dann sind wir da durchgelaufen. Das war im Grunde leer. Also da ist nicht viel. Es war ein bisschen Deko. Und man lief und lief und lief. Einmal hatte ich das Gefühl, hinter irgendeiner Plastikplane wäre ein Mensch gewesen. Weil er da mit der Taschenlampe rumhantiert. Aber vielleicht war das auch ein Effekt. Und dann irgendwann waren wir wieder draußen. Also ich weiß nicht so genau, warum. Es war auch irgendwie mit einer Anime-Serie verknüpft, weil am Anfang lief ein Film und wir hatten zwei Mädels noch mit dabei, zwei japanische, die aber direkt nach dem Film so viel Angst haben, dass sie direkt rausgegangen sind. Das war ein bisschen schade, weil wenn die dabei gewesen wären, wäre es vielleicht noch lustig geworden. So war es halt einfach etwas öde, oder?
Ja.
Ich sehe Nicken.
Ich war nicht drin, ich war währenddessen schon im Thomas Land, aber... Nico war doch dabei.
Ja, also viel passiert ist tatsächlich nicht. Wir sind innerhalb von, ich weiß nicht, 4-5 Minuten da durchgegangen und ja, angeschlagen waren halt die 15 Minuten. Es war auch nicht besonders dunkel, meine ich.
Oh, nö.
Und ja, durchgegangen weiter.
Besonders dunkel scheint hier für Gruselattraktionen keine Bedingung zu sein.
Nicht immer, nee.
Ja. Wie fandst du es, Ralf?
Ja, ich hatte das Gefühl, weil es ja auch Mittag war, dass die alle Mittagspause gemacht haben und einfach keiner da war. Aber, ja.
Das Gefühl hatte ich abends so gegen 17 Uhr aber auch nochmal. Also ich weiß nicht, da war
auch. Gar keiner. Es ist wirklich keiner Schrecker drin. Das ist wirklich unglaublich. Und ja, naja.
Ja, aber es stand draußen irgendwas von AR. Vielleicht habt ihr einfach nicht die App installiert.
Aber wer...
Vielleicht hättet ihr mit so einer AR-App irgendwie da durchgehen müssen, ich weiß es nicht.
Sicher, dass das nicht diese Soundgeschichte war?
Ja, da brauchte man keine App für, da war ja so Sound. Ich weiß es nicht.
Ja, egal, es gab da halt so mehrere seltsame Sachen, wie zum Beispiel eben noch eine Surround-Sound-Attraktion und irgendein Ding, wo man eine Weste anziehen musste. Und ja, das dauert also. Ja, und dann ging es halt ins Thomas Land. Man will dir sagen, dass wir keine Zeit mehr haben, aber... Ja, nun, je länger wir darüber diskutieren, desto länger dauert es. Thomas Land, da warst du ja länger als ich, sag mal was.
Das Thomas Land ist sehr schön und vor allem, was mich überrascht hat, ist... könnt ihr bitte... diese Nebengespräche. Also im Thomas Land gibt es seit 1999, was mich echt überrascht hat. Weil die Thomas Lander in, also zum Beispiel Drayton Manor, das ist deutlich neuer. Aber es war sehr schön gestaltet. Es gibt da eine Achterbahn, die echt nicht so geil ist. Es gibt einen Dark Ride, wo man mit einem Eisenbahnwagen durch die Gegend fährt. Man kann mit Thomas so eine Fahrt durchs Dorf machen. Es gibt ein 3D-Kino, es gibt einen Rockin' Tag, es gibt einen so einen liegenden Teppich, Busverschnitt, es gibt eine Kinderwildwasserbahn und insgesamt sehr schön gestaltet und also da war noch eher überschaubar gefüllt. Also es waren schon ein paar Menschen da, aber nicht sehr viel. Genau, die Dark Ride ist, wir feiern eine Party mit Thomas und seinen Freunden. Aber es ist eine Eisenbahn und sie hat eine Drehscheibe und eine Weiche. Ey, also echt. Nicht so getan, als ob. Nicht ein Wagen, der aussieht wie ein Lok, der in der Mitte von der Mittel, sondern richtig auf Schienen. Wahnsinn.
Und man fährt rückwärts zwischendurch.
Ja, toll.
Und eine richtige Drehscheibe. Und am Ende der Drehscheibe kommt ein Sackgleis sozusagen, wo man dann wieder über eine Weiche zurückfährt. Also sozusagen mal Kopf macht.
Super. Ja, dann war, glaube ich, langsam die Zeit für unsere Express.
Was zum Lokfahren gesagt? Lokfahren ging auch, natürlich im Thomasland, also Zugfahren.
Ja, wir sind mit dem Zug durch, also es gibt einen Teil vom Thomasland, da kann man mit dem Zug rumfahren. Und Thomas war heute im Dienst und der Lokführer erzählt einem dann was man da alles sieht. Und dann ist da die Feuerwehr und da ist dann, naja, wie man sich das so vorstellt.
Die Wechsel. Abends, als ich da nochmal durchgehetzt bin, fuhr wer anders. Also da war Thomas nicht mehr im Dienst.
Naja, das ist so eine relativ langsam, aber eben man fährt mit dem Zug und man sieht so die verschiedenen Szenen, die wahrscheinlich bekannt sind aus den. Ich kenne das nicht. Also die Geschichten kenne ich nicht.
Ich würde sagen, wir machen jetzt Achterbahnen weiter, ohne jetzt die Reihenfolge einzuhalten, weil es wird ja sonst ein bisschen schwierig. Fujiyama, wie der Berg, ist so die große Bahn jahrelang gewesen. Sie haben ein fürchterliches Lied, mit dem sie die Warteschlange beschallen. Fujiyama, King of Coaster, sehr hoch gekreischt von so einer Frau. Und auch eben nicht sehr lang und sehr redundant, weil immer wieder das Gleiche gesungen wird. Kein Mensch weiß so genau, warum die Station schon in der dritten Etage ist. Aber die liegt halt auch schon direkt sehr hoch. Es ist, wie hoch ist er nur? 79 Meter mit einer 70 Meter hohen Abfahrt. Ja, ist von Togo hat so auffällig auf den ersten Blick erstmal die merkwürdig geformten Züge in Gold oder Silber. Der Lift geht. Das dauert eine Weile, bis man da oben ist, sag ich mal. Irgendwann steht so ein Schild an der Seite 60 Meter und man denkt sich so, was? Ach, guck an, hier, 60 Meter schon. Dann kommt ein Schild 70 Meter und dann ist man da mal oben.
Das dauert eine Weile. Also zu den Zügen ist keine Schulterbügel. Nur Schoßbügel, sehr angenehm.
Ja. Und ja, will man.
Fahrtbeschreibung. Die Bahn ist ganz schön lang, über 2 Kilometer. Und war mal die höchste Achterbahn der Welt. Oder so?
Für ein Jahr, soweit ich weiß. Zwischen Big One und irgendwas anderem. Millennium Force.
Ja, ist von 96, also war dann ein bisschen länger. Die Bahn ist von 96, war dann also länger die höchste. Nicht nur ein Jahr mit Millennium Force.
Ach so. Weiß ich nicht, also, ich weiß vielleicht auch nicht.
Ja, egal. Ich fand die Fahrt sehr gut. Der Anfang ist, also der erste Drop und dann die ersten Kurven, so hochgelegene Kurven, das funktioniert ja gut, das tut auch nicht so weh. Zum Ende wird die Bahn ein bisschen wild. Wer schon mal The Voyage gefahren ist, der Teil im Wald hinten. Ja, man so dieses so hin und her pendeln, als wäre da ein Tal. Also hier gibt es kein Tal, aber so ähnlich fährt sie da auch. Da sind so ein paar Stellen drin, die so ein bisschen ruppig sind. Aber wir haben so ein Lachflash dabei, weil es einfach so ein bisschen bescheuert war, aber echt gut. Man merkte, dass sie am Ende dann doch irgendwie Meter machen mussten. Was interessant ist, bei über 2 Kilometern und trotzdem fährt man am Ende in die Schlussbremse, die deutlich höher liegt als die Station, mit einem tierischen Schmackes rein. Also da wäre noch Energie für mehr gewesen. Wahrscheinlich war irgendwann der Stahl aus. Wie fährt die Bahn sich, wenn man länger angestanden hat dafür?
Brauchst du?
Ja. Wir sind sie ja dann sogar nochmal später gefahren. Wollten sie nochmal fahren, so wie sind sie nicht nochmal gefahren, aber wir hatten den Drang eigentlich, weil wir haben sie alle sehr gemocht eigentlich. Also sie war, es ist halt, die Länge ist super und ich finde halt, sie verliert auch, sie macht an einer guten Stelle Schluss. Obwohl da noch so viel Knall hinter ist, finde ich, viel länger, irgendwann wäre sie doch nur ausgetändelt. Also es ist schon ganz gut, dass man irgendwann einen Cut gemacht hat und gesagt hat, hier, jetzt mal Ende mit Vollgas. Ja, also klar ist die nicht, fährt die nicht super sanft, aber es ist schon alles erträglich. Es tut nicht weh, es ist alles aufregend und witzig und eben auch sehr, sehr lang. Also man glaubt gar nicht, wie lang diese Bahn ist. Man staunt, während man fährt.
Ja, also ich kann mich in meinen Vorrednern nur anschließen. Also super Bahn und was Sven als bescheuert empfindet, fand ich, oder sagt, fand ich super. Also
ich fand das auch super.
Nur ein, zwei Knicke waren wirklich ein bisschen komisch gebogen, aber macht dem Spaß keinen Abriss.
Sah auch von außen teilweise etwas seltsam aus, aber gut. Dann können wir direkt weitermachen, wenn keiner mehr was sagen will.
Hat hier keiner was zu sagen. So, weiter.
Takabisha.
Was ist das denn für eine Bahn?
Ein Eurofighter von Gerstlauer, ist das korrekt?
Ein Launched Eurofighter sogar.
Wow. Ja.
Also der Hansapark hat ja für diese Kombination aus Launch und danach Dings, genau, die Kataplektor-Klasse erfunden.
Ja, das hat auch nur den Hansapark interessiert.
Wunderschön. Was soll ich jetzt da...
Kurze Beschreibung der Bahn vielleicht.
Kurze Beschreibung der Bahn. Es ist ein... Ich werde das schon wieder vorgemacht. Jetzt würde ich mich an gar nichts mehr erinnern.
Warte mal, du musst so mit den Armen. Nee.
Wir sind hier nicht beim Ententanz. Und es ist ein Wagen mit 8 Personen drin. Und dann wird man aus der Station gefahren in einen dunklen Raum. Und fährt im Dunkeln weiter. Dann kommt ein Überraschungselement für eine Gerstlauer Bahn dieser Art. Ein Hardline-Spin oder sowas ähnliches. Und dann fährt man nochmal eine Kurve und macht einen kleinen Drop in die Beschleunigungsstrecke.
Abschuss.
Wusch. Dann kommen eine lustige Reihe an Überschlägen mit einem sehr merkwürdigen Element, was ich nicht weiß, wie es heißt, aber es fährt äußerst Banana Roll. Aber es fährt äußerst gut, hätte ich nicht gedacht. Dann weiß ich nicht, wie die ganzen Loopings heißen, aber dann wird man wieder gebremst und macht eine kleine Kehrtwende und bleibt stehen, bis der andere Zug abgefertigt ist. Weil der Witz an der Sache ist, dass man mit 2 Zügen eigentlich so eine Art Rennen eigentlich fährt.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden, dass das so sein soll. Wir haben auch nicht so lange gestanden an der Stelle, fand ich.
Nö, aber ich behaupte mal, auch anhand der Anzahl der Züge hat Gerstlau gedacht, dass doppelt so viele Züge abgefertigt werden. So ging es. Also die Abfertigung war jetzt nicht total beschissen. Das war eben, also man hat nicht wirklich gewartet, aber es ist ja bei Gerstlau normal, bei den Vertikalaufzügen, dass du erstmal davor fahren musst, dann muss dieser Mitnehmer kommen und so weiter. Aber ich glaube, die Idee ist sozusagen, dass du, wo du von der Launchstrecke kommst, in die Bremse, Zwischenbremse einfährst, dass da gerade oben vom Drop wieder der Zug losfährt und der nächste auch gelauncht wird. Das kriegen die hier nicht hin mit ihren Schließfachspielchen und sowas.
Und der Bediener muss auch singen, wenn man ausfährt. Also von daher, das ist schon alles sehr aufwendig.
Das habe ich schon wieder ausgeblendet. Naja.
Singen und ein Klatschspielchen.
Das hat mir bei Ea Naika schon sehr gefallen. Okay, und wie geht's dann weiter?
So, dann sind wir senkrecht und sind ganz oben dann irgendwann angekommen, nachdem wir kurz vorher irgendwie noch senkrecht angehalten, also langsamer geworden sind, warum weiß ich nicht. Und dann fährt man leicht bergab, gebremst, immer noch gebremst und dann kommt der steilste Drop.
Den erhält man erstmal an.
Ja.
dann gucken wir uns erst einmal den Fuji an, rechts, hinter Wolken. Der einzige Berg drumherum, der keine, der in Wolken war, egal. Und dann geht's bergab mit 121 Grad. Das ist jetzt die steilste Abfahrt in the world.
Mal gewesen, vielleicht, keine Ahnung, kümmert keinen.
Mal gewesen, voll krass. Und dann kommen wieder eine Art, ein paar Überschläge und Bremse. Ein Hopser zum Schluss vor der Bremse noch. Das fand ich toll.
Der Hopser war komisch, ja. Da habe ich mich auch gewundert. Wie hat es dir gefallen?
Ich fand es eine abwechslungsreiche Fahrt. Die Loopings waren krass, cool, fand ich gut. Insgesamt war ich positiv überrascht. Muss ich jetzt aber nicht nochmal fahren, zwingend.
Also jetzt gerade in dem Park, so als,
ja,
wenn du die,
ja,
Auswahl hast, oder?
Ja, also wenn sie bei uns in der Nähe steht, würde ich sie wahrscheinlich öfters fahren, aber hier hatte ich jetzt nicht zwingend das Bedürfnis.
Also ich war auch sehr positiv überrascht. Also auch die Fahreigenschaften waren einfach gut. Wenn man sich schon das Vibriere wie heißt das, die Novgorod ins Gedächtnis ruft, dann ist das doch schon sehr viel entspannter gewesen, fand ich. Also die vibriert sich nicht so durch die Strecke, finde ich. Und ja, also ich wäre sie auch nochmal gefahren, wenn sie jetzt nicht diese absurden Wartezeiten gehabt hätte. Die war ja immer bei 90 Minuten oder so. Also für 10 hätte ich mich da auch nochmal angestellt. Also, ne?
Wie fandst du es denn, Nico?
Eigentlich genau das Gleiche, was Fabian gerade gesagt hat. Die Fahreigenschaften waren deutlich besser als erwartet. Ich wäre sie auch für ein bisschen mehr Wartezeit nochmal gefahren, aber hat sich leider im Laufe des Tages nicht mehr ergeben.
Also ich fand sie so ein bisschen egal. Also sie ist halt so typisch, also sie ist halt so ein Gerstlauer Überschlagsachterbahn, natürlich mit ein bisschen mehr Elementen. Die ist auch gut, aber gerade in dem Park geht's jetzt auch so ein bisschen unter, weißt du, du hast nebenan die krasse Abschussachterbahn, dann machst du jetzt hier noch einen Abschuss und der ist dann halt so, ja, der geht natürlich dadurch ein bisschen unter, weil da kann man schlecht konkurrieren und ja, und die Präsentation gefällt mir auch nicht, also ich meine, das ist ja wirklich eine Bahn, die man nicht angucken muss, dieses Spiel gerade, dass man zwei Segmente hat, die dann auch, dass die sich auch nochmal begegnen, die Wagen, die dann gleichzeitig fahren und sowas. Und dann stellt man das Ding an den Parkrand auf so eine umzäunte Wiese, wo man irgendwie an der Seite noch vorbeigehen kann, wenn man will. Aber das hätte man auch anders aufbereiten müssen, finde ich. Also das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ja.
Letzte große Achterbahn ist, glaube ich, dann
Janaika.
Ja, genau, so heißt sie.
Eher Neika.
Es wurde hier schon irgendwie verballhornt von anderen Menschen, die sie nicht so mochten. Eine andere Person. Irgendwas mit Eher Kulatz, irgendwie so.
Bitte.
Also. Egal.
Eher Neika. Das ist das, was die Mitarbeiter beim Ausfahren aus der Station schreien müssen. Die auf der linken Seite schreien Eher Neika. Dann die auf der anderen Seite schreien Eher Neika. Das geht so hin und her. Mit einer Lautstärke. Also dass die überhaupt noch diese glockenhellen Stimmchen hatten.
Ja, ein 4D-Coaster. Das heißt, die Sitze befinden sich neben der Schiene, wie zum Beispiel bei den Wing-Coastern Flug der Dämonen oder so. Allerdings sind sie leider drehbar gelagert.
Das hast du gerade leider gesagt?
Ja, so unbewusst ist mir das schon mal ausgerutscht.
Ist nicht so gut wie Flug der Dämonen, ne?
Nee. Ja, ähnliche Bahnen gibt es nochmal in Six Flags Magic Mountain unter anderem. Geht schon mal damit los in der Station, dass man sich, also die Abfertigung dauert 150 Jahre gefühlt pro Zug. Wir hatten ja nun Expresspässe und es hat trotzdem eine Weile gedauert. Wir wurden auch aufgeteilt, dass wir nicht gleich zu viele Plätze blocken, in zwei Vierergruppen. Man geht dann in so ein kleines Gatterchen. Pro Zug gibt es davon eins, wo man, also es gibt drei davon und vier sogar. Ach Gott. Ja, wie auch immer. Pro Zug gibt es zwei, genau, sowas, ne? Ja, egal. Und da muss man seine Taschen anleeren, bla bla bla, und dann muss man seine Schuhe ausziehen.
Wegen der Sicherheit.
Deswegen gibt es auch so viele Wartebereiche, weil es wird ja immer ein Wartebereich durch Schuhe blockiert.
Genau, also auf dem Boden sind, also der Zug hat 5 Reihen Und dort sind dann eben auch Reihe 1, 2, 3, 4, 5 und dann jeweils zwei Schuhabdrücke sozusagen, wo ich meinen Schuh draufstellen muss. Und es wird eine komplette Zugbesatzung in einen so einen Gatter geschoben. Dort sollen sie sich eben ausziehen, also ihre Schuhe ausziehen, ihr Schließfach, das Schließe, ne, die Sachen einschließen. Und nach der Fahrt kommen sie an diese Gitterbox sozusagen wieder ran, wo sie dann sich wieder ankleiden können, also Schuhe an und so weiter. Und nebenan haben sich die Nächsten schon bereit gemacht. Und ganz vorne machen sich dann die Nächsten bereit und das geht dann der Reihe nach so durch. Von der Idee nicht schlecht, wenn man es so kompliziert machen will.
Ja, jetzt wurde hier allerdings gemeckert, dass es hier ziemlich lange dauern würde. Also ich war der Meinung, die Mitarbeiter sind ziemlich routiniert vorgegangen. Das ist jetzt hier eine ähnliche Konstruktion wie bei so einem Vekoma Flyer. Man muss erst in so eine Art Weste rein und dann gibt es hier noch so andere Bügel, die noch geschlossen werden und Gurte und sonst wie. Aber die Mitarbeiter sind schon ziemlich routiniert vorgegangen und ich fand, das ging relativ fix bei den einzelnen Sachen. Man hätte es noch mit ein, zwei mehr Mitarbeitern bewerfen können.
Ich möchte sagen, ja, die haben das Beste aus der Situation gemacht, aber die Vorgaben haben auch nicht sie gemacht. Und die Vorgaben, dass man eben das, also, und dreifache Gurtkontrolle wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen.
Das wollte ich mit dem Dreifach, also, kam mir dann irgendwann auch affig vor. Also, einmal Gurtkontrolle beim Einstecken, dann nochmal Gurtkontrolle durch den zweiten Mitarbeiter und dann nochmal ein Mitarbeiter, der sagt, du sollst an deinem Gurt zuppeln, damit auch wirklich alles zu ist. Also, das war eben vieles gut.
Also Gurt und Bügel muss man selber auch nochmal dran rütteln, um sozusagen, dass man auch sicher weiß, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die Leute sonst Angst oder so, ich weiß es nicht, dass sie sich selber sicher fühlen. Naja, aber dann ist man irgendwann eingestiegen, hat alles verriegelt, was passiert dann?
Oh, soll ich das wieder beschreiben, weil ich so gut kann?
Achso, nee, Nico kann mal, der ja, noch gar nicht.
Ja, man fährt einfach aus der Station erstmal raus. Nein, nee, ist... Doch, der Boden senkt sich ab, dann fährt man aus der Station raus. Dann wird man ein bisschen auf den Rücken gekippt, bevor man auf den, ja, eine 180-Grad-Kurve oder irgendwas, keine Ahnung, ist auch egal, bevor man auf den Lift fährt und, ja, zuckelt da so langsam hoch.
Den Lift fand ich super, schöne Aussicht, man lag da so gemütlich, war alles schön.
Ich habe nicht viel gesehen, meine Brille war im Schließfach, ne?
Ja gut, irgendwann ist man dann oben angekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo man sich dreht und wie auch immer, auf jeden Fall.
Ja, also oben angekommen gibt es dann noch so einen ganz kleinen Pre-Drop und ab dann geht es dann 90 Grad runter und dabei drehen sich dann die Gondeln immer weiter horizontal. Also man guckt mal nach unten zum Boden, dann guckt man zwei Sekunden später wieder nach oben, dann wird da wild gedreht.
Genau, also das ist... Also nur von außen sieht man, oh, das geht 90 Grad nach unten, aber das ist während der Fahrt, also in dem Moment, ja, war vielleicht so. Also.
Man guckt doch senkrecht nach unten, wenn man runterfährt. Also man wird so hingedreht, dass man senkrecht nach unten guckt.
Ja, wir waren jetzt auch letzte Reihe, das heißt, ich habe halt irgendwo, ja, ich habe was vor mir, ja.
Boden.
Nee, Sitzreihe sicherlich irgendwie gesehen. Genau, das war, glaube ich, beim Fahren auf den Lift irgendwie, dass wir die Füße vor uns sehen konnten, weil wir so auf dem Rücken lagen.
Ja. Also den Fahrablauf zu beschreiben ist fast unmöglich, zumindest aus Erinnerung, weil man einfach ja die eigentliche Fahrtabfolge gar nicht wahrnimmt, dadurch, dass man sich auch noch dauernd überschlägt oder hin und her schaukelt. Ich bin jetzt hier der Exot in dieser Runde, der sagen muss, ich habe die Bahn echt nicht gut gefunden, weil sie mir zusätzlich zu dem Überschlagen auch noch zu sehr gerappelt hat. Also die ist eben auch durch diese Ausleger und so weiter und so fort, werden natürlich auch kleinere, kennt man ja auch von anderen Wing-Coaster-Typen, kleinere Hubbel werden problematisch und ja, ich habe gelitten, ich hatte danach Kopfschmerzen, ich fand das alles nicht gut. Aber jetzt seid begeistert.
Ja, bevor ich begeistert bin, möchte ich noch kurz sagen, die Bahn ist ein wenig extremer, wurde mir gesagt, und so habe ich es auch empfunden, als die Magic Mountain, weil die Drehungen noch etwas mehr sind als in Magic Mountain. Ja, es wird genickt.
Er hat das gesagt, nicht ich.
Aber du bist das doch schon gefahren.
Ja, mir kam die Bahn in Magic Mountain und ich ist ja sehr oft gefahren, weil ich dann wieder ERT hatten und mir kam die hier deutlich übler vor.
Also, jetzt mag ich abgelenkt gewesen sein von der Reizüberflutung, aber also irgendwelches Gerappel habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Also, unser Zug war vielleicht besser gewartet als eurer. Das kann ja sein. Wer weiß es.
beide Züge waren frisch gewartet, weil ein Mechaniker ist gerade rumgegangen und hat die Räder kontrolliert.
Ja, das reicht. Ja. Also ja, man wird irgendwie durchgedreht, also falls das noch nicht ganz klar ist, also die Sitze, auf denen man sitzt, sind so drehbar, also durch die Achse sozusagen, die durch den Zug durchgeht, kann man das so beschreiben, dass man eben nach unten, nach oben, wie auch immer, und das wird von der Schiene gesteuert. Das ist keine zufällige Drehung, sondern das hat irgendein Bekloppter sich mal so ausgerechnet. Der wollte das so, dass wir das so. Das finde ich, also die Elemente, die Schiene beschreibt, sich anzugucken oder aufzuschreiben, ist zwar interessant, aber sagt eigentlich nichts über das Fahrerlebnis aus. Und das Fahrerlebnis ist einfach, ja, völlig...
Das muss ich auch anerkennen, das ist einfach irre. Die Bahn sieht auch toll aus und es ist alles beeindruckend. Diese Größe, diese Massivität ist beeindruckend. Und es ist auch sehr freundlich von ihnen gewesen, dass sie kaum Kurven eingebaut haben in die Strecke, weil dann wäre alles noch viel schlimmer. Weil die Kurven waren natürlich das Allerschlimmste. Also die eine Kurve, die schnell durchfahren wurde, war wirklich richtig unangenehm, fand ich.
Wie fandest du es denn?
Also, ich war total beeindruckt von der Bahn. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es stärker wackelt, aber das hielt sich für mein Empfinden schon in Grenzen. Ich wäre sie gerne noch diverse Male gefahren, aber ja, auch mal wieder die Wartezeit.
Zwei Stunden.
Ja. Ewig.
Ja.
Die Abschlussmusik läuft.
Nee, das wäre Auld Lang Syne. Das läuft hier immer, wenn Läden zumachen. Hm.
Ja, ich rede jetzt Japanisch. Ich fand die Fahrt, war ja mein erster 4D-Coaster. Ich war sehr aufgeregt davor. Ich hatte ein bisschen Respekt. Respekt mal. Und ich war doch schon begeistert. Nur ganz beim letzten, allerletzten Umschwung auf die Schlussbremse, das ging mir doch ein bisschen zu doll, weil da hatte ich den Kopf nach vorne und ich wurde rumgerissen und hatte dann so ein leichtes Gefühl eines Schleudertraumas, aber so war es wahrscheinlich nicht, aber es war schon ein bisschen heftig, fand ich.
Sehr ungewöhnlich fand ich, dass man in die Schlussbremse einfährt und dann wird man noch so ein bisschen auf den Rücken gelegt kurz und dann wieder gerade gestellt. Das war so, hä? Und ja, interessant. Also ja, ich fand sie sehr gut. Ich wäre sie gerne nochmal gefahren. Vielleicht, ich denke auch, wenn sie 2-3 Mal fährt, dann wird man sicherlich auch nochmal natürlich ein bisschen abgeklärter sein und merkt dann vielleicht auch, wenn sie unruhig fährt, was beim ersten Mal dann überschrieben wird durch sonstige Ergebnisse. Ja. Also, ich sag mal, es ist keine Bahn, die man direkt nochmal fahren will. Also ich jetzt zumindest. Ich hätte ein paar Minuten Pause, aber direkt sitzen bleiben wäre mir nichts gewesen, glaube ich. Und dann sind wir, dann haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt und haben nochmal Sachen gemacht, die man so machen wollte.
Ich wollte sagen, ja, also willst du noch kurz was vom 4D-Kino, vom Flying Theater erzählen? Das wäre das Aufregendste gewesen zu sein.
Genau, also das Gruselhaus, glaube ich, müssen wir jetzt abknicken, weil wir gleich aussteigen müssen.
Ja, auf morgen schieben.
Das da erzählen wir dann morgen von, in der morgigen Folge. Machen wir dann noch einen kleinen Rückschau. Das Flying Theater haben wir uns angeschaut. Es ist sehr lustig, weil es die Geschichte erzählt, dass es eine Fluggesellschaft gibt, die Flüge rund um den Mount Fuji anbietet. Und damit man gut gucken kann, haben sie die Sitze auf die Tragflächen gebaut. Und da gibt es so alte Gemälde und alle, ne, der Gründer hat schon eine Pilotenbrille auf. Und alle Stewardessen und alle Fluggäste und alle haben immer so klassischer japanischer Stil. Und dann gibt es so ein Rüder Wright-Flugzeug, wo schon Leute auf den Flügeln sitzen und so weiter. Und dann gibt es so Weiterentwicklung. Und der Gerstlauer Skyroller ist auch ein Fluggerät davon, von dieser Fluglinie. Da gibt es einen Pre-Show-Film, wo auch so in so Gemälde dann irgendwie so ein bewegter Mund reinmontiert wurde, der dann einem dann erklärt, was überhaupt die Geschichte und die Sicherheitsvorkehrungen und alles völlig bizarr, aber total lustig. Und dann kommt man rein, das ist dann ein Brogand Kino wie im Europapark jetzt, das Flying Theater. Und der Film, naja, man fliegt halt rund um den Mount Fuji, sieht irgendwelche Blumenfelder und dies und jenes und einen Golfplatz und man sieht auch öfter den Vulkan von oben im Winter, im Sommer und so weiter. Und ja, guter Hardware, guter Film. Eine Szene hat geruckelt, die Blumenszene. Die hatte zu wenig Framerate. Aber sonst gute Sache. Also hat echt Spaß gemacht. Das haben sie abends dann zugemacht und stattdessen lief dann irgendein aufpreispflichtiger Anime-inspirierter Film. Den haben wir nicht gesehen. Aber also die neuen Attraktionen, die sie da haben, sind wieder ganz ordentlich. So, der Park insgesamt wirkt auf mich so ein bisschen runtergekommen, weiß ich nicht, aber so ein bisschen abgeliebt. Aber eben die neuen Sachen machen wieder einen ganz guten Eindruck.
Ja, also dieser Voreingangsbereich ist sehr pittoresk. Dann der Rest des Parks, was so die Achterbahn betrifft, ist halt nicht auf allerbesten Zustand, würde ich sagen. Es rostet mal das ein oder andere Geländer vor sich hin und so. Und es gibt auch so Metallbrücken irgendwie zwischendrin, die irgendwie ein bisschen oll sind. Ja, aber dann, was neu gemacht wurde zuletzt, auch so der Gerstlauer Coaster ist auch noch ganz hübsch soweit. In meiner Funktion des Moderators sage ich jetzt, wir kommen in der nächsten Station, wir sind schon in Tokio, aber die nächste Station ist dann wirklich Tokio. Und ich beende das Ganze einfach mal und wir beenden Fujiku dann sozusagen in der nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.